Liebe MG-Art-Friends und liebe Kunst- und Kulturinteressierte, jetzt einmal laut gedreht. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Podcast-Folge, in der wir uns mit dem Künstler Josef Beuys anlässlich seines 100. Geburtstags auseinandersetzen. Mein Gast ist heute Eva Caroline Eick und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Wir sind nämlich Studienkollegen und du bist MG Art Friend Mitgründerin. Und ich denke, das wird ein sehr interessantes Gespräch, sich über einen Künstler auszutauschen, den wir natürlich während unseres Studiums kennengelernt haben, aber der uns eben immer weiter begleitet während unserer Arbeit. Weil Josef Beuys eine ganz interessante Persönlichkeit, eben in künstlerischer Hinsicht, aber auch was seine Gedanken angeht, also auch in politischer und philosophischer Hinsicht. Wir sprechen in diesem Jahr besonders viel über Josef Beuys, weil er vor 100 Jahren geboren wurde, um konkret zu sein, am 12. Mai. Er ist in Kleve aufgewachsen und hat in Düsseldorf gearbeitet als Professor an der Kunstakademie. Und er hatte seine erste museale Ausstellung in Mönchengladbach. Also wir merken, er ist tief verwurzelt hier im Rheinland. Ja, mittlerweile ist er seit 35 Jahren tot, ändert aber nichts an seiner Aktualität. Mit der wollen wir uns heute besonders auseinandersetzen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hier bei diesem tollen Podcast mitsprechen zu können. Den habe ich bisher immer nur als MG Art Friend angehört, aber noch nicht daran mitgewirkt. Und dass ich jetzt gerade zu so einem Künstler wie Josef Beuys, dessen Jubiläum wir dieses Jahr feiern, sprechen darf mit dir als Freundin, als Art Friend und auch als Kunsthistorikerin, finde ich einfach richtig klasse. Also vielen Dank dafür.
Tatsächlich habe ich manchmal die Befürchtung, dass wenn wir uns mit dem Künstler Josef Beuys auseinandersetzen, der ja in den 70er und 80er Jahren vor allem gewirkt hat, wir heute mit unserer Sicht, mit der, sage ich mal, 2000er Jahre Brille auf ihn blicken und ihm somit manches Wirken andichten oder eben mit der heutigen Sicht bewerten. Und dass wir ihm gerade im Umweltschutz ihm manche Dinge anhängen, die er womöglich gar nicht so gedacht hatte. Weil wir müssen ihn als Künstler schon noch in seinem Kontext sehen. Ich hoffe, das passiert uns heute nicht. Ich werde aufpassen. Ja, aber was meinst du dazu?
Ich gebe dir total recht. Die Rezeptionsgeschichte von Beuys hat sich, glaube ich, immer geändert. Und ist auch immer noch im Wandel. Ich glaube, dieses Jahr wird uns auch mit vielen spannenden Ausstellungen, die ja in der Region, in Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf, um mal einige hier im Rheinland zu nennen, uns noch erwarten, auch andere Blicke auf Beuys eröffnen. Und vielleicht auch die ein oder andere Kritik an diesem Jahrtausend-, Jahrhundert-Künstler Beuys offenbaren. Und darauf freue ich mich schon sehr, da mehr über ihn auch zu lernen. Im Hinblick auf sein Engagement für Umweltschutz, das hatten wir jetzt zuletzt angesprochen, würde ich dir auch zustimmen. Also ich denke nicht, dass Beuys einer der Vorreiter des Umweltschutzes war, sondern ganz Zeitgenosse einer Generation, die sich für viele Dinge engagiert hat, für einen politischen Wandel, für ein neues Frauenbild. Also man denke an die feministischen Wellen sozusagen, die auch eine Kunstakademie, in der Beuys ja als Lehrer tätig war, nicht kalt gelassen hat. Oder eben auch verschiedene ökologische Aktivistinnen, Aktivisten, Gruppen der Umweltbewegungen. Und Beuys hat sicherlich auch in diese hineingewirkt mit seinem künstlerischen Ansatz und wurde auch genauso davon beeinflusst, war aber, glaube ich, nicht einer der ersten Akteure, die man nennen würde, wenn man heute an Umweltschutz denkt und beispielsweise auch an die Partei der Grünen, die Beuys Ende der 70er Jahre mitgegründet hat. Im Gegenteil, also Beuys liebte riesige amerikanische Limousinen und donnerte damit durch die Düsseldorfer Straßen, lebte das Jet-Set-Life für seine Verhältnisse, wenn er in die USA flog oder nach Großbritannien, um dort auszustellen oder sich mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zu treffen. Umweltschutz heute sieht, glaube ich, ganz anders aus.
Ich verstehe sein Engagement für die Umwelt auch so, als dass er versucht, den Menschen wieder auf sein Wesen zu besinnen, dass er wieder die ganz natürliche Verbundenheit mit der Umwelt und der Natur wiedererwecken will, eben in diesem Zeitalter der Technokratie, des Wirtschaftswunders, wo eben Konsum ganz wichtig oder ein ganz großer Bestandteil eben auch der Gesellschaft und der Wirtschaft ist. Ja, dass er auch mit seinem Schamanhaften versucht, eben den Menschen wieder auf sich zu besinnen.
Ja, also diese Form der Naturverbundenheit ist, glaube ich, was in Beuys Biografie und auch in Beuys Werkbegriff ganz immanent ist, also ganz stark und in allem durchschwingt. Also in der Verwendung der Materialien beispielsweise, aber auch in seinem Menschenbild, was du ja eben schon angeschnitten hattest, dass den Menschen als soziales Wesen, als nach Freiheit strebendes Wesen, aber eben auch in einer Gesellschaft und in einer Umwelt verankertes Individuum sieht. Und diese Kräfte zu kanalisieren, das ist ja eigentlich das, was auch ein Schamane tut und was Beuys ja auch in seiner Funktion als Künstler, als Mitglied in diesem Gefüge versucht hat zu tun, ist eigentlich genau das, also den Menschen auch wieder auf dieses auf seine Wurzeln quasi aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, würde man heute sagen.
Ja, stimmt, das hast du gut zusammengefasst. Sensibilisieren, das stimmt. Genau, und jetzt haben wir schon mal den gesellschaftlichen Aspekt auch angesprochen. Wir merken, Joseph Beuys ist extrem komplex. Wir versuchen ihn heute mal aus politischer, gesellschaftlicher und philosophischer Sicht zu beleuchten. Ich glaube, das ist immer noch nicht erschöpfend und auch nicht in 30 Minuten, aber wir versuchen ihn mal zu umreißen. Er sagt eben, und das ist auch das viel Zitierte, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das erinnert mich nämlich auch an den Philosophen Amartya Sen, der hat nämlich eben die gleiche Auffassung. Der sagt eben, jeder Mensch kann irgendwas und jeder Mensch kann natürlich auch Dinge nicht. Das Idealste wäre es ja zu erreichen, dass man jeden Menschen in der Gesellschaft dazu bringt, sein Talent zu nutzen und einen Beitrag somit an die Gesellschaft zu leisten, weil es ja genau das ist, was einem Spaß macht oder Freude macht oder eben was man gut kann. Das ist ja auch so die Idee von Beuys. Also eigentlich was total Schönes, aber das muss ich auch noch dazu sagen, auf der anderen Seite verlangt er uns Individuen auch ganz schön viel ab, denke ich manchmal. So, wenn wir einfach nur also unseren Alltag gestalten, ist ja vom Kleinen bis ins Große zu denken, da verlangt er, dass wir raus aus einer Passivität kommen und ganz bewusst eben handeln.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob er das so verlangt.
Also so empfinde ich das.
Ja?
Ja.
Ist das quasi das, wo du sagen würdest, das ist vielleicht eine Botschaft, die wir ins Heute aus Beuys Engagement mitnehmen können? Ist das etwas, was wir, wenn wir uns über Aktualität, über Beuys unterhalten, übertragen, wirklich in unsere Gegenwart mitdenken können, mitdenken müssen?
Also dem würde ich so auch zustimmen. Das war ja genau mein Ziel, eben ihn nicht, also ihn schon in seinem Kontext zu sehen. Ich habe ein Interview mit ihm gehört, da hat er eben gesagt, die Leute sollen raus aus ihrer Passivität und eben ganz bewusst und verantwortungsvoll einen Beitrag leisten. Mhm. Aber wie hast du ihn denn dann verstanden?
Ich kenne das Interview jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Zeit super aktuell war, 60er, 70er, in den in der Nachkriegszeit auch einfach Konsum einen anderen Stellenwert hatte und wo auch nicht nur Beuys, sondern auch andere Künstlerinnen und Künstler Konsumkritik geübt haben. Da lässt er sich sicherlich einreihen in diese Riege. Aufs Heute übertragen ist das, glaube ich, aber etwas, was nicht unbedingt mit Bewusstsein, Consciousness zu tun hat, sondern mit einer generellen Konsumkritik. Und da käme man ja auch wieder auf Umweltschutz, auf die antiatomare Bewegung zum Beispiel und solche Dinge. Und darin muss man ihn, glaube ich, lesen und verstehen in dieser Hinsicht.
Ja.
Was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt schon sehr ins Erzählen über Beuys kommen und dass man ihn gar nicht so klar fassen kann, auch nicht in den einzelnen Botschaften. Ich glaube, das ist das, was ihn als Künstler auch heute so interessant und facettenreich auch noch macht. Dass man vieles von ihm, er hat sich ja in unheimlich vielen Gesprächen, in Interviews geäußert, über sein Werk und hat auch keine Situation ausgelassen, nicht über seinen Werkbegriff zu sprechen. Wenn man beispielsweise an die Documenta denkt, das ist eine regelmäßig stattfindende, alle 5 Jahre stattfindende Großausstellung des Who is Who der Kunstwelt in Kassel, wo er mehrfach ausgestellt und auch Aktionen durchgeführt hat, unter anderem auch so eine solche, wo er die 100 Tage der Documenta dazu nutzte, ein eigenes Büro für Demokratie einzurichten und 100 Tage lang mit der Bevölkerung in Kassel über gesellschaftspolitische Fragen zu diskutieren. Also dieses Sendungsbewusstsein von Beuys in verschiedene Belange und vor allem der Aufruf, aus der Passivität herauszukommen, das finde ich zum Beispiel super wichtig, wenn ich über Beuys nachdenke, um mich zu fragen, was kann ich tun, was kann ich beitragen, um diese Welt, in der ich lebe, heute besser zu machen, so dass ich sagen kann, darauf bin ich stolz und da schaue ich auch stolz zurück.
Tatsächlich wollte er eine Revolution in dem Sinne einleiten. Er wollte eine gesellschaftliche Evolution, so sagt er das auch manchmal, und spricht auch von einer prozesshaften Utopie. Also für ihn war klar, dass er einen gesellschaftlichen Gedanken in die Welt tragen möchte und dass mit seinem Ableben dieser Gedanke nicht ausgereift und beendet sein wird, sondern dass es halt eigentlich von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und ich glaube, das ist dann eben, was wir heute dann daraus machen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass man eben sich doch mit seiner Aktualität auseinandersetzt und wir ihn vielleicht in dem Sinne für uns neu interpretieren. Wir sollten ihm jetzt nur halt nicht irgendwas in den Mund legen in dem Sinne. Ja, das ist ja im Endeffekt schon, was er wollte, eben, dass es immer weitergedacht wird.
Ja, total. Also wenn man so will, ist Joseph Beuys da auch irgendwo nachhaltig. Stimmt. Was ja auch so ein aktuelles Thema ist. Ne? Er war sich seiner Rolle in diesem Gefüge sehr bewusst. Auch seiner Lebenszeit, wenn man so will. Ne? Also dass in einer einzigen Generation, in einer Lebensspanne dieses Projekt dieser sozialen, gesellschaftlichen Revolution oder seines Auftrags, will ich fast sagen, den er in die Welt trägt oder pflanzt, ne, woraus dann was Neues erwächst, dass daraus nicht in seiner Lebenszeit etwas werden wird, sondern dass er quasi den Spross setzt, der sich dann weiterentwickelt.
Ja.
Und ne, wir sind der beste Beweis dafür, dass das funktioniert. Deshalb sitzen wir hier an diesem Tisch und unterhalten uns noch heute über Joseph Beuys und seine Aktualität. Also die Mission sozusagen tragen wir weiter und Beuys Plan ist aufgegangen.
Ja, stimmt. Vielleicht hätte er sich gewünscht, dass wir ein bisschen schneller umweltpolitisch vorankommen. Er wollte den Kunstbegriff nochmal ganz neu erfinden. Und dazu gehört auch, dass er den Begriff soziale Plastik verwendet hat oder eben seine Kunst soziale Plastiken waren, könnte man so sagen. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
Ja, soziale Plastik ist ein ganz zentraler Begriff bei Beuys. Er ist ja eigentlich Bildhauer, hat Er ist auch Zeichner, also er hat unheimlich viel gezeichnet. Aquarelle sind ganz wunderbare von ihm, auch heute noch in verschiedenen Galerien und Museen zu besichtigen. Also wer sich für Beuys interessiert, sollte auch das zeichnerische Werk mit beachten. Er war aber eben auch Bildhauer und als solcher hat er beispielsweise auch an der Düsseldorfer Kunstakademie gelehrt. Das heißt, er hat Studierenden Bildhauerei beigebracht, allerdings nicht im klassischen Sinne, sondern eben auch im Sinne seines anderen Kunstbegriffs und eben auch der sozialen Plastik. Die Sozialplastik, wenn man sie definieren wollen würde, ist eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt und gar nicht unbedingt ein rein künstlerisches, weil es auch ganz stark mit Joseph Beuys Anspruch an die Funktion von Kunst und die Funktion eines Künstlers, einer Künstlerin andockt. Es gibt ja diesen wichtigen Spruch von Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, der auch oft falsch verstanden wird, den wir ja auch, glaube ich, hier mit aufbrechen wollen. Und da spielt die soziale Plastik als Theorie, als Begriff ganz stark mit rein, weil Beuys der festen Überzeugung war, dass jedes Individuum in einem gesellschaftlichen Gefüge seine Fähigkeiten, seine Fertigkeiten nach bestem Können, Wissen und Gewissen einzusetzen hat, um diese Gesellschaft mit weiterzuentwickeln. Und in diesem Gefüge des Sozialen wird Denken, Sprechen und Handeln, also diese Dreigliederung, werden auf einmal die Werkzeuge und Mechanismen der Plastik. Also da wird nichts mehr aus Stein gehauen oder aus Bronze gegossen in dieser Skulptur, in dieser Plastik, sondern an der Gesellschaft wird gebaut und künstlerisch miteinander in Gemeinschaft Kunst praktiziert. Und zwar im beuyschen Sinne, wie man es sich vorstellen kann, in der direkten Verbindung von Alltags- und Kunstwelt, wenn man so möchte. Beuys hat diese akademische Setzung, wenn man so will, zwischen Kunst und Alltag mit seinem Begriff der sozialen Plastik oder mit dieser Theorie der sozialen Plastik, muss man ja vielmehr sagen, komplett überworfen. Damit ist er sicherlich nicht der Erste, der das gemacht hat. Wenn man in die 20er Jahre zurückdenkt, an Dada zum Beispiel, eine Kunstgruppe, denkt, oder auch die andere avantgardistische Kunstgruppen, dann ist Beuys nicht der Erste, der diesen Versuch startet, Alltags- und Kunstwelt miteinander in Verbindung zu bringen. Aber was er geleistet hat, ist, das besonders greifbar zu machen und mit großem Aufsehen. Und deshalb ist er ja auch immer noch heute ein Künstler, über den wir so viel reden und streiten.
Ja, ja. Ja, er ist einer, vermutlich weswegen man heute auch gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt Kunst, eben weil alles Kunst sein kann.
Genau, ja, das ist die soziale Plastik.
Ja, ganz genau. Das stimmt. Was ich ganz interessant fand, war auch, dass er auch gesagt hat oder dass er gefragt hat, was ist denn jetzt überhaupt die Bewandtnis der Kunst? Was ist der Zweck der Kunst? Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an die Kunst als sich und ja auch eben weg von diesem traditionellen klassischen Denken, dass es halt den ästhetischen Anspruch gibt. Also er sucht eben den Zweck der Kunst in auf einer auch wieder philosophischen, aber auch auf einer politischen Art und Weise und fragt auch viele Künstler ja, was willst du mit deiner Kunst bezwecken? Und das ist natürlich auch wieder eine Herangehensweise, die ich extrem befürworte und mir auch sehr gefällt. Mir gefällt auch politische Kunst sehr gut, muss ich sagen. Aber man kann natürlich noch längst nicht jedem Künstler den Anspruch geben oder mitgeben, ja bitte, wenn du Kunst machst, dann muss da auch ein Zweck hinterstehen.
Ja, ich glaube, da könnte man über die Zweckfreiheit von Kunst noch lange diskutieren. Welche Funktion hat Kunst überhaupt oder muss sie überhaupt eine haben? Bei Beuys ist es, glaube ich, eine sehr komplexe, weil sich die Kunst eben in seine Mission, eine Gesellschaftsrevolution loszutreten, mit eingliedert. Er ist auch kein Künstler, der Kunst und Naturwissenschaften beispielsweise voneinander trennt oder Kunst und Wissenschaften als solche, sondern das denkt er zusammen. Und da ist er auch ganz Anthroposoph, wenn man so möchte.
Erklär mal kurz Anthroposoph.
Anthroposophie hat auch heute noch eine, glaube ich, große Relevanz. Also ich glaube, die besten Beispiele sind Waldorfschulen, die wir alle kennen. Es gibt auch einige Unternehmen, die sich der anthroposophischen Landwirtschaft zum Beispiel verschreiben. Man kennt auch Anthroposophie in der Medizin, wo es meistens um einen holistischen, also einen ganzheitlichen Ansatz geht, den Menschen als ganzes Wesen in seiner Körperlichkeit, in seiner Geistigkeit zu erfassen und als ganzes komplexes Wesen in der Medizin beispielsweise zu behandeln oder in der Schule zu bilden. Das ist so der heutige Blick auf Anthroposophie. Und Beuys hat sich auf einen der berühmtesten Anthroposophen, den Gründer, berufen, auf Rudolf Steiner, der von 1861 bis 1925 gelebt und gewirkt hat und im Grunde auch Gründer der anthroposophischen Gesellschaft ist, die eine global umspannende Gemeinschaft von Esoterikern im nicht schlechtesten Sinne, also Esoterik muss man da auch ein bisschen anders verstehen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch Kunstschaffenden verstehen muss. Und Anthroposophie setzt eben den Menschen in das Zentrum allen Schaffens und Wirkens und dort eben auch als ganzheitliches Gefüge in einer Gemeinschaft. Und alle Tätigkeiten, alles Tun geht vom Menschen aus in dieser Vielheit. Ist auch ein schwieriger Begriff und wird auch durchaus kritisch gesehen. Also Anthroposophie ist nicht unbedingt was viele gut finden. Beuys hat sich sehr intensiv mit dem Prinzip der Dreigliederung von Rudolf Steiner auseinandergesetzt, die die Welt im Grunde aufteilt, also weder nach Dualismen arbeitet, sondern eben einen dritten Weg sucht zwischen Kulturwelt und Geisteswelt, Rechtswelt und der Wirtschaftswelt, des Wirtschaftslebens. Also es sind diese drei Aspekte, Wirtschaft, Kultur und Recht, die die Dreigliederung miteinander in einem Dreieck, wenn man so möchte, verschränkt. Und für Beuys war das eigentlich der Grundstock all seines Schaffens. Auch die soziale Plastik gliedert sich in dieses Konzept der Dreigliederung mit ein.
Inwieweit setzt ihr das in der sozialen Plastik um?
Da kommen wir wieder auf diesen Mythos, jeder Mensch ist ein Künstler. Weil das plastische Schaffen, also in Denken, Sprache und Handeln, nicht nur in der Kunst, also nicht nur in dieser Geisteswelt und Kultur, im Kulturleben sich abspielt, sondern eben auch im Bereich des Rechts oder auch der Wirtschaft passieren kann. Und da ist eben jeder Mensch mit seinem kreativen Potenzial, was ja auch Kunst ausmacht, fähig, an dieser sozialen Plastik mitzuwirken.
Ja.
In allen Bereichen. Also es ist nichts, was nur künstlerisch wäre, sondern sich in alle Lebensbereiche hineinzieht.
Ja, da hatte er ja auch ganz konkrete Ziele, was sich auch in der Kapitalismuskritik äußert.
Beuys war nicht nur Künstler, der war auch irgendwo mit einer politischen Agenda unterwegs, ganz klar. Und die Kapitalismuskritik von Beuys ist eigentlich eine doppelte, und zwar die des Privatkapitalismus, wie es eher nach westlichem Prinzip sozusagen nach Beuyscher Logik funktioniert, und dem Staatskapitalismus, was auf dem anderen Pol sozusagen zu finden ist, im globalen Osten oder auch eben im marxistischen System. Also wenn man an die UdSSR als Ost und an die westliche Welt, vor allem eben mit Europa und den USA, an den Westen denkt. Und diese beiden Wirtschaftssysteme, also Staatskapitalismus und Privatkapitalismus, hat Beuys als absolut kritisch gesehen, weil das nicht zum Wohlergehen des Menschen und des Planeten beiträgt. Also beide Systeme sind so fehlerhaft, dass es nicht, dass dann daraus wenig Positives zu ziehen ist für Mensch und Umwelt. Und im Sinne dieser Dreigliederung hat er eben auch versucht, Kapital neu zu definieren und vor allem Kapital aus Kreativität zu schlagen, wenn man so will. Nicht im Sinne, wie es heute passiert, also in einer neoliberalen Strategie, Kreativität im privatkapitalistischen Sinne nutzbar zu machen, sondern kreatives Potenzial, was jeder Mensch in sich trägt, als Wirtschaftskapital einer in Gemeinschaft, in demokratischer Abstimmung lebenden Gesellschaft für alle Menschen gleichberechtigt erfahrbar und aufbereitbar zu machen. Es ist wie eine Kreativität, wird wie zu einer eigenen Währung, auch im Sinne dieser der sozialen Plastik.
Ja, wow. Also das ist so interessant, diese Gedanken und die weiter zu spinnen.
Im Grunde geht es ja darum, Demokratie direkt verfügbar zu machen, so wie es im Grundgesetz auch verankert ist. Beuys hat in der parlamentarischen Demokratie einfach keinen Zweck mehr gesehen, weil der Wille des Volkes nicht durchgesetzt wird, sondern weil es Lobbyismus gibt.
Oder
wie halt, auch heute. Ja. Ne? Und deshalb ist das auch super aktuell, wenn wir über Beuys und Demokratie denken und sprechen, das auf unsere heutige Situation auch in Deutschland mit zu beziehen. Also da gibt es ja auch, wenn man an die Alternative für Deutschland denkt, die keine Alternative ist, nee, sondern kompletter Schwachsinn.
Statement hier,
genau, persönliche Meinung. Ich glaube, Beuys wäre jemand, der so eine Partei auch absolut ablehnen würde, weil es keine Alternative darstellt. In seinem Denken, in seinem Kosmos war die direkte Volksabstimmung, also direkte Demokratie, das Ideal, weil man nur darüber auch tatsächlich die Meinung der Bevölkerung auch umsetzen kann. Also klar, er war Mitbegründer der Grünen. Die Grünen haben sich aber beispielsweise auch Ende der 70er Jahre nicht als klassische Partei verstanden, wo man sich auch heute fragen kann, jetzt kommt wieder ein Statement, wie alternativ sind die Grünen, ne? Und ja, wie established sind sie vielleicht doch.
Sie haben sich halt angepasst.
Sie haben sich angepasst, System. Genau. Ja. Ja.
Das hätte Beuys vermutlich nicht getan.
Nee, er hat sich ja auch beispielsweise auf die Liste setzen lassen, wollte sich auf die Liste setzen lassen, 1983 und hat es dann letztendlich nicht geschafft. Für ihn war es aber eine Etappe in seinem Großziel des gesellschaftlichen Wandels. Für ihn schloss sich das auch nicht aus, in einer Partei organisiert zu sein, wenn es letztendlich nachhaltig eben dazu führt, das Parteiensystem abzuschaffen.
Ja, stimmt.
So, das war ein Vehikel für ihn, die Grünen mitzugründen, was ich total spannend finde.
Jetzt komme ich noch einmal auf die soziale Plastik zurück, aber in Bezug auf die Materialität. Und zwar hat Beuys, und dafür ist er auch bekannt, eben besonders die Materialien Fett und Filz benutzt. Da zum Beispiel manche Projekte entstanden, die gemeinschaftlich entstanden, dass eben jeder sich ein Stück Fett, also hartes Fett, genommen hat und dann mit dem Daumen eben auf eine Oberfläche gestrichen hat. Und somit ist natürlich auch wieder dieses sehr Individuelle in diesem Material verankert. Und Fett hat natürlich auch verschiedene Beschaffenheiten, in dem Sinne, Öl ist flüssig, Butter ist hart, aber es gibt auch verschiedenste Fette, also wie schon gesagt, Öl, Butter, Margarine oder was weiß ich. Und es ist ein Alltagsgegenstand und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ein Luxusgut. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Fett und sowas Reichhaltiges und Sattmachendes war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz besonders wichtig. Und in dem Sinne muss man diese Materialität auch nochmal in seinem Kontext verstehen. Sein Vater wollte wohl, dass er in der Margarinefabrik arbeiten soll. Die war wohl bei ihm nebenan. Hast du da mehr Informationen?
Ja, in Kleve gab es eine große Margarinefabrik, tatsächlich schräg gegenüber vom Haus, in dem in Beuys aufgewachsen ist. Also die Familie ist mehrmals umgezogen. Und dort in der Nähe war dann eben diese Fabrik, aus der ein großer Margarinehersteller mit R hervorgegangen ist. Ja, und dem Wunsch des Vaters, einen anständigen Beruf zu lernen, ist Beuys nicht nachgegangen. Aber das Material Fett hat ihn, glaube ich, seinen Lebtag irgendwie begleitet, verfolgt, wenn man so will, und steht ganz repräsentativ für den Umgang von Beuys mit seinen Materialien, die ja auch immer eine biografische Aufladung haben, aber auch eine symbolische. Also alles bei Beuys, egal ob es Fett, Filz, Kupfer, Honig oder Tiere sind, die er eingesetzt hat, haben alle entweder eine biografische und oder auch aus dem anthroposophischen Kosmos stammende Aufladung. Und Fett ist für ihn als Bildhauer, weil es eben so wandelbar ist als Material, das hast du eben schon richtig gut beschrieben, ne, in der flüssigen, erwärmten Form oder in der kalten, erstarrten Form, ein ganz wichtiges Material für Beuys. Also Wärme, Kälte, diese beiden Pole, so wie Ost und West, diese Polarität, die ist für Beuys unheimlich wichtig, genauso wie Denken, Fühlen oder dann eben das Dreieck wieder aus Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben. Also Beuys ist unheimlich stark in dieser Polarität verortet und versucht immer einen Zwischenweg, eigentlich eine Synthese daraus zu finden und überträgt das eben auch in seine Materialien. Die sind dann mal Wärmeleiter zum Beispiel, wie Kupfer oder Wärmespeicher wie Fett und Filz. Und ja, gerade diese heilende Funktion von Fett und Filz, die ja auch in diesem Mythos mit seinem Stuka-Absturz, also er war Bordfunker im Zweiten Weltkrieg und ist über der Krim abgestürzt mit seinem Flugzeug und hat sich laut dieser Legende, so muss man es nennen, Mythos, Legende, von Tataren wieder gesund pflegen lassen, die ihn eben mit diesen Materialien gewärmt und aufgepäppelt haben. Wie viel an diesem Mythos dran ist, ist fraglich. Wahrscheinlich ist es genau das. Es ist eine wichtige Erzählung in dem Kosmos von Beuys, wo nicht immer auch alles der Wahrheit entsprechen muss. Nicht, dass es mit einem Augenzwinkern gemeint ist, es ist schon eine sehr, sehr wichtige Erzählung für Beuys, für ihn als Künstler und auch sein Schaffen. Aber es erklärt seine Biografie und eben auch seine Materialverwendung.
Ja, ich habe auch das Gefühl, alles, was sich um Joseph Beuys dreht, ist sehr durchdacht. Also auch sein Erscheinungsbild alleine. Er hat einen sehr starken Erkennungswert, eben weil er immer diese olle Fischerweste da trägt und dann diesen Filzhut, den er dann auch selten abnimmt, hat er eben diesen Wiedererkennungswert durch allein sein Erscheinungsbild. Mhm. Und das ist ja auch extrem durchdacht, wie er auftritt, was er trägt.
Vielleicht auch in Bezug auf heute sehr spannend, ne? Also gerade so diese Erkennungsmerkmale im Erscheinungsbild oder Markenbildung in der Kunst, im Kunstschaffen, das glaube ich, was auch heute super wichtig ist für junge Kunstschaffende, sich abzuheben von anderen. Ja, Beuys ist das sehr gut gelungen in seiner Optik, wenn man so möchte, auch in seinem Werk natürlich, aber Anglerweste und Hut, ich glaube, man hat ihn kaum ohne gesehen. Ja. Es gibt eine schöne Fotografie von seiner ersten musealen Ausstellung, die er im Museum in Mönchengladbach hatte.
Juhu, im Museum Abteiberg.
Genau, im Museum Abteiberg. Damals war es noch das städtische Museum Mönchengladbach. Genau, da hat er seine erste museale Ausstellung gehabt, die völlig überlaufen war am Eröffnungstag. Und von der Eröffnung selber gibt es ein Foto, wo man ihn in erster Reihe sitzen sieht und kaum erkennt, wenn man ihn nur mit Hut kennt, weil er den da mal abgesetzt und die sich langsam zurückziehende Haarlinie entblößt hat. Also das ist ganz, da sieht er ganz brav aus, gar nicht so, wie man ihn heute kennt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was das Museum Abteiberg dieses Jahr darbieten wird, weil natürlich wird das Museum auch was zu Joseph Beuys zeigen. In dem Sinne lade ich auch alle Kunstinteressierten und alle MG Art Friends ein, das Museum zu besuchen. Wir haben schon ein paar Einblicke hinter den Kulissen, was sich da tun wird, um Josef Beuys in seiner Vielfalt zu präsentieren. Ich kann sagen, es wird sehr spannend.
Ja, stimmt. Das Beuys-Jahr ist super spannend, auch in Gladbach im Museum Abteiberg, wo zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys, eine ganz facettenreiche Ausstellung stattfinden wird. Vom 3.6. bis zum 24.10. Wird da zu sehen sein Institutionskritik, das Museum als Ort der permanenten Konferenz. Also das Museum, was Josef Beuys ja auch als Institution stark hinterfragt hat, wird Thema. Und zwar in der Sammlungspräsentation zu Beuys, aber auch mit einer spannenden Einzelausstellung einer jungen Künstlerin, Ghislaine Löng. Und dann als dritte Stütze, als dritte Ausstellung dazu den Werkstattbericht zur Sammlung und Archiv Andasch, in der ja auch Beuys als Künstler vertreten ist. Also das wird super spannend. Das wird ein tolles Jahr 2021.
Und zusätzlich auch noch der Hinweis, denn dieser Podcast wird natürlich wie immer bei Spotify hochgeladen, aber diesmal gibt es auch die Option mit der Jona-App, die wurde nämlich von MGMG mitentwickelt, auch an dieser Altstadt-Beuys-Tour teilzunehmen. Und dann kann einfach per QR-Code sich beispielsweise der Podcast runtergeladen werden. Und es lohnt sich natürlich auch, die weiteren Stationen, die durch diese Jona-App entlang dieser Route laufen, anzuschauen. Denn da gibt es noch viel mehr andere Optionen und Informationen, auch was Josef Beuys betrifft. Und es lohnt sich, diese Route mal abzulaufen.
Ja, total. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte heute. Es hat mir echt riesen Spaß gemacht, mit dir über Beuys nachzudenken. Und ich glaube, das ist ein nach wie vor sehr aktueller Künstler, über den wir uns Gedanken machen sollten. Danke dafür.
Ja, super gerne. Ich habe mich so eingelesen in Josef Beuys und ich habe ihn natürlich auch während meines Studiums kennengelernt, aber dieses Gespräch eröffnet einem dann doch nochmal andere Perspektiven oder eine andere Ebene oder eine andere Tiefe. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke dir.